HR2 Kultur. Der Tag.
Und zum Mitreisen lädt sie heute Imke Thörner ein. Hereinspaziert.
Keine Parkplätze für Außerirdische, sondern Abstandskreise für Parkbesucher erwarten die Menschen in San Francisco, wenn sie in den Dolores Park wollen.
Eigentlich lag das längst schon hinter ihnen, aber jetzt meldet Kalifornien die höchste Todeszahl pro Tag seit April.
Take summer months or weekends off. This virus has...
Das Virus nimmt sich keine Sommerurlaube. Es geht bei Hitze nicht weg.
Heute wird das 181 Fremont eröffnet. San Franciscos neues Superluxushochhaus. Das ist absolut großartig.
If you want these kind of dreams, it's Californication.
Les prix des apparts sont très chers.
Die Kosten für ein Apartment in San Francisco sind sehr hoch. Hier in Oakland geht es gerade noch. Es gibt viele Pendler, die hier leben und in San Francisco arbeiten.
In San Francisco leben nicht nur Reiche. Das Straßenbild prägen neben Bewohnern, Touristen und Luxusketten auch rund 10.000 Obdachlose.
Überall waren Zelte. Es wurde mit Drogen und geklauten Fahrrädern gehandelt. Es heißt dann immer, ich habe 5 Millionen für mein Apartment bezahlt. Haltet mir die Obdachlosen vom Leib. Meine Gegend soll sauber sein.
Der Traum und die Kehrseite. Auch darüber werden wir sprechen heute beim Tag auf Weltreise. Wieder sind wir in einer Stadt unterwegs, die gerade unerreichbar geworden ist für viele, die sich auf einen Urlaub im fernen Westen gefreut hatten. Es geht in die City by the Bay oder auch Fox City. Es geht nach San Francisco. Und dazu nehmen wir den Weg, den vor gut 100 Jahren viele Neu-San Franciscans nehmen mussten, über Angel Island, die Insel der Einwanderer, von wo sie aus der Ferne schon mal einen Blick auf die Stadt ihrer Träume werfen konnten. Nicole Markwald hat es ausprobiert.
Parkranger Casey Dexter Lee lenkt ihren Jeep eine schmale Straße entlang. Links Bäume, Berge, Wanderwege, rechts ein herrlicher Ausblick auf die Bucht von San Francisco mit Golden Gate Bridge, Alcatraz und die glitzernde, wachsende Skyline der Millionenmetropole.
A lot of people in San Francisco.
Viele Bewohner in San Francisco wissen wenig über Angel Island, auch nicht, dass man die Insel besuchen kann. Wenn man von San Francisco in Richtung Angel Island blickt, sieht man die Südseite mit ihren steilen Hängen. Natur pur. Deshalb denken viele, hier gibt es nichts weiter.
And because of that, people think there's quote unquote nothing here.
Das Gegenteil ist der Fall. Seit 17 Jahren arbeitet Dexter Lee hier. Sie wohnt sogar auf der kleinen Insel, die vor über 50 Jahren zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Angel Island ist ungefähr 33 Mal so groß wie ihre Nachbarin Alcatraz, aber bei weitem nicht so berühmt. Dabei können Besucher täglich mit der Fähre von San Francisco aus übersetzen, während der Sommersaison Fahrräder mieten, auf den vielen ausgeschilderten Wegen wandern oder an den Picknicktischen pausieren. Selbst übernachten ist möglich, im mitgebrachten Zelt auf einem der wenigen ausgewiesenen Campingplätze. Heute ist nur noch zu erahnen, dass Angel Island lange hauptsächlich von der US-Armee genutzt wurde. Dexter Lee erklärt, dass eine Garnison als Auffang- und Durchgangslager für Soldaten diente, die von hier aus in den Ersten und Zweiten Weltkrieg zogen.
The military came to Angel Island for its strategic location within the bay.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab das US-Militär den Stützpunkt komplett auf. 1958 wurde die Insel zum State Park ernannt. Berühmt ist Angel Island heute für ein anderes Kapitel der Inselgeschichte. 30 Jahre lang setzten hier Einwanderer zum ersten Mal ihre Füße auf amerikanischen Boden, zwischen 1910 und 1940. Sie kamen aus Europa, Südamerika, vor allem aber aus Asien, Japan und China. Über eine halbe Million Ausländer mussten sich hier registrieren, untersuchen und befragen lassen. Manche konnten nach 2 bis 3 Tagen mit Aufenthaltserlaubnis gehen, andere harrten monatelang aus, bis sie die richtigen Papiere erhielten. Und die ganz Glücklosen wurden abgewiesen und deportiert. In der Zwischenzeit lebten sie in den Baracken der sogenannten Immigration Station. An vielen Wänden sind bis heute eingeritzte Schriftzeichen zu sehen, chinesische Gedichte. Parkranger Casey Dexter Lee erklärt,
And the poems are really what saved the building.
Die Gedichte haben das Gebäude gerettet, sonst wäre es abgerissen worden. Nach dem Willen der Parkbehörde sollten hier mehr Camping- und Picknickmöglichkeiten geschaffen werden. Es ist wunderschön hier, schöne Aussicht, warm, windgeschützt. Aber als die Gedichte gefunden wurden, hat die Gemeinde die Behörde davon überzeugen können, ihre Pläne zu ändern.
They were able to convince the state to change its mind and to change its plans here.
Tyrus Wong kam 1920 als Neunjähriger mit seinem Vater aus China hier an. Die USA hatten 1882 den Chinese Exclusion Act erlassen und damit die Einwanderung von Chinesen verboten. Wong und sein Vater hatten gefälschte Papiere, die belegen sollten, dass sie Blutsverwandte in den USA hatten. Wongs Vater konnte Angel Island nach wenigen Tagen verlassen. Der kleine Tyrus musste vorerst da bleiben.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo mein Vater ist, ob es ihm gut geht. Und ich sprach kein Englisch. Es ging mir dort nicht gut. Ich hasste diesen Ort. Ich fühlte mich wie im Gefängnis.
Vier Wochen lang hauste Wong in dem Auffanglager. Anhand auswendig gelernter Antworten meisterte er eine Befragung der Einreisebehörden und konnte Angel Island hinter sich lassen. Tyrus Wong machte später Karriere als Zeichner bei Disney. Für den Zeichentrickfilm Bambi übernahm er die künstlerische Leitung. Seine Mutter und seine Schwester, die in China zurückgeblieben waren, sah er nie wieder. Casey Dexter Lee sagt,
die Geschichte von Angel Island ist bis heute relevant. Einwanderung ist ein Teil unserer Geschichte. Das wird immer so sein. Wir hoffen, dass wir eine Diskussion darüber befördern, wer bei uns willkommen ist und wer nicht. Und wie darüber entschieden wird.
Ja, und willkommen in San Francisco war und ist auf jeden Fall Markus Schuler, der als ARD-Korrespondent von dort berichtet und der uns heute seine Stadt zeigen wird beim Tag auf Weltreise in HR2 Kultur. Hallo Herr Schuler.
Guten Morgen nach Deutschland.
Ja, guten Morgen müssen wir sagen, bei Ihnen ist es erst 9 Uhr. Ne? Wenn wir bei Ihnen wären, hätten wir tatsächlich den ganzen Tag vor uns.
So ist es.
Wo führen Sie uns denn als erstes hin, wenn Sie San Francisco von der schönsten Seite präsentieren wollen?
Also ich glaube, wenn man in einer neuen Stadt ankommt, dann ist es am wichtigsten, sich einen guten Überblick verschaffen zu können, einen Eindruck zu bekommen von der Dimension dieser Stadt, von ihrer Größe, von ihren Ausmaßen. Und deshalb würde ich Sie gerne in den Golden Gate Park mitnehmen, der mitten in San Francisco liegt auf einer Anhöhe. Und dort befindet sich mein Lieblingsmuseum, das die Young Museum, das zu den Fine Arts Museen von San Francisco gehört. Und ich würde Sie aber nicht in das Museum mitnehmen, sondern in den Turm des Young. Und von dort oben, dort haben wir einen ganz hervorragenden Blick über große Teile der Stadt. Man sieht nämlich den Pazifischen Ozean und man hat einen tollen Blick auf die beiden Brücken, auf die Golden Gate Bridge und die Bay Bridge sowie die Bay.
Und man sieht, wie viel Wasser drumherum ist um San Francisco. Ist das eine Stadt, die es einem leicht macht, dort anzukommen, sei es jetzt als Einwohner auf Zeit oder auch als Einwanderer?
Ja, das liegt vermutlich an der vielen Sonne, dass San Francisco offen ist für jedwede Zuwanderer aus der ganzen Welt. Wobei man muss einschränkend sagen, San Francisco ist gerade im Juli und August eine besondere Ausnahme. Hier ist es meist ja um ein paar Grad kühler als auf der anderen Seite der Bucht oder weiter im Süden. Der Sommer ist bekannt für den Nebel, der insbesondere gerne die Golden Gate Bridge verhüllt. Es gibt Tage, da ist die nämlich fast nicht zu sehen. Aber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Einwohner von San Francisco, die sind sehr weltoffen. Ich habe sie als unglaublich gastfreundlich erlebt und man hat hier immer ein freundliches Wort für einen übrig.
Gastfreundlich auch für Leute, die tatsächlich dann nur mal auf Zeit kommen, also wie ich, die dann mal eine Woche in San Francisco verbringen würde, wenn ich denn dürfte?
In jedem Fall. Ich glaube, die Menschen in San Francisco sind neuem sehr aufgeschlossen. Man wird immer gleich befragt und danach gefragt, woher man kommt und was man vorher gemacht hat und warum man ausgerechnet nach San Francisco gekommen ist und was einem hier gefällt. Und natürlich in diesen Tagen wird man dann natürlich auch häufig nach Deutschland gefragt, den Corona-Pandemie-Maßnahmen, weshalb Deutschland hier so gut abschneidet. Also dort muss man viel erklären, aber die San Francisco die sind sehr aufgeschlossen und wollen immer einen gleich interviewen.
Das war mal die Stadt der Beatniks und der Blumenkinder. Also da wuchs die Gegenkultur zum konservativen Amerika. Ist davon was geblieben?
Also ich würde sagen, für die Touristen ist davon etwas geblieben. Ein Beispiel ist Hyde Ashbury. Das ist ein Stadtteil, wo die 68er-Bewegung hier in San Francisco viele Wurzeln hatte. Da gibt es noch viele Geschäfte, die mit diesen Erinnerungen spielen und mehr oder weniger ja, Souvenirs verkaufen. Hier haben Künstlerinnen wie die Musikerin Janis Joplin gelebt. Aber das ist häufig nur noch eine Fassade. Das Einzige, was nach längerer Betrachtung geblieben ist, ist eben der liberale Geist der Stadt und der Region.
Und was dazugekommen ist, was jetzt auch tatsächlich liberalisiert ist, nicht nur in San Francisco, sondern in ganz Kalifornien, ist der Konsum von Cannabis, der in dieser Zeit der Blumenkinder natürlich auch eine große Rolle spielte. Der wurde während der Zeit des Lockdowns tatsächlich als essentielle medizinische Dienstleistung deklariert. Also die Cannabisläden durften auch offen bleiben. Diese Stadt, die tickt offensichtlich wirklich anders als andere in Amerika, oder?
Das stimmt. Also man hat hier auch keine Scheu, sich mit dem Rest der USA anzulegen, wenn es zum Beispiel um den Schutz der Bürgerrechte geht. Das mag uns Deutsche vielleicht verblüffen, aber San Francisco war zum Beispiel die erste Stadt, die die Kameraüberwachung und die Auswertung von Fotos mit künstlicher Intelligenz verboten hat. Und der Stadtrat hat sich natürlich auch mit dieser sehr mächtigen Washingtoner Waffenlobby der NRA angelegt und hat diese Organisation als eine terroristische Organisation bezeichnet.
Und möchte keine Waffen mehr in der Stadt sehen. Ist auch eine spannende Geschichte. 600 Meilen nördlich in Portland ist für amerikanische Verhältnisse gar nicht so weit entfernt. Da tobt gerade die Auseinandersetzung um Polizeigewalt und um Rassismus, Stichwort Black Lives Matter. Ist das auch ein Thema in San Francisco?
Ja, das war hier auch ein Thema. Ist es nach wie vor, wie überall in den USA, in den größeren Städten, kam es auch hier zu Demonstrationen. Es wird vor allem darum gerungen, die Polizei besser auszubilden und die Mitarbeitenden dort, auf Neudeutsch würde man sagen, besser zu screenen, wenn sie in den Polizeidienst übernommen werden. Aber man muss auch sagen, im Zuge der Demonstrationen kam es hier weniger zu Ausschreitungen als zum Beispiel in der Nachbarstadt Oakland.
Weil vielleicht auch Denkmäler von vornherein schon abgebaut oder entfernt wurden, also sozusagen auf städtische Anordnung, bevor da jemand des Nachts kommen konnte?
So ist es. Man hat dort sehr frühzeitig reagiert und hat gesagt, warum haben wir diese Denkmäler eigentlich und welchen Wert stiften sie und sind diese Erinnerungen wirklich so erhaltenswert, dass es sich lohnt, diese Denkmäler zu behalten, zumal auch einige immer wieder Attacken von Graffiti ausgesetzt waren. Also insofern hat man sich dort leicht getan und nicht lange diskutiert, sondern gesagt, ja, diese Denkmäler, die müssen gestürmt werden, die müssen weg.
Da ging es um einen Kolumbus, ne? Immerhin. Also sozusagen der, dem wir verdanken, dass es heute einen San Francisco gibt.
So ist es.
HR2, der Tag auf Weltreise. Heute sind wir mit Markus Schuler unterwegs in San Francisco. Und einer, der sich von der toleranten Stimmung der Stadt hat anziehen lassen, das war der Schriftsteller Armistead Maupin. Seit Mitte der 70er Jahre verfasste er täglich für den San Francisco Chronicle eine Episode für seine Tales of the City und wurde damit zum Chronisten im San Francisco der späten 70er und 80er Jahre. Einer Stadt, die die einen anlockte und die anderen nur mit Argwohn betrachteten. Heute sind die Stadtgeschichten ein Kultroman. Sie beginnen mit der Ankunft von Mary Ann in der Stadt.
Mary Ann Singleton war 25, als sie zum ersten Mal nach San Francisco kam. Sie kam allein und wollte eine Woche Urlaub machen. Am fünften Abend stellte sie nach 3 Irish Coffee in Buena Vista fest, dass ihr Stimmungsring blau schimmerte und beschloss, ihre Mutter in Cleveland anzurufen. »Hallo Mom, ich bin's.« »Ach, Liebling, denn Daddy und ich, wir haben gerade über dich gesprochen. Bei Macmillan & Rife haben sie heute über diesen Irren berichtet, der reihenweise Sekretärinnen erwürgt hat. Und da musste ich natürlich...« »Mom, ich weiß schon, deine verrückte alte Mom macht sich mal wieder ganz umsonst krank vor Sorgen. Aber es passiert doch wirklich so viel. Denk bloß an die arme Patty Hearst, die in einer Abstellkammer eingesperrt war mit all diesen schrecklichen...« »Mom, Ferngespräch.« »Ach so, ja. Gott, wie musst du's gerade schön haben?« »Oh ja, du machst dir keine Vorstellung. Die Leute sind hier so freundlich, dass ich mir vorkomme wie...« »Bist du ins Top of the Mark gegangen, wie ich es dir gesagt habe?« »Noch nicht? Mom, ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust.« »Aber sicher, Liebling. Nur hör mir jetzt mal zu. Oh, Bevor ich es vergesse, gestern ist mir in der Richmond Mall Mr. Lasseter über den Weg gelaufen. Und er hat mir gesagt, dass im Büro alles zusammenbricht ohne dich. Sie haben nicht so viele gute Sekretärinnen bei Lasseter Fertilizers. Morgen, wo wir schon dabei sind. Ja, mein Schatz. Ich möchte, dass du Mr. Lasseter anrufst und ihm sagst, dass ich am Montag nicht komme. Aber, also Mary Ann, ich weiß nicht, ob du um eine Urlaubsverlängerung bitten solltest. Es geht nicht um eine Verlängerung, Mom. Ja, aber warum? Ich komme nicht wieder zurück, Mom.
HR2, der Tag auf Weltreise. Heute sind wir an der Westküste der USA in San Francisco. Groß wurde die Stadt mit den Goldsuchern, reich wurde sie mit IT und Biotech. Alle großen Player sind in San Francisco bzw. im nahegelegenen Silicon Valley vertreten. Und auch die müssen sich gerade fragen lassen, wie sie es denn halten mit dem Rassismus, mit Solidarität und mit der Beschäftigung von afroamerikanischen MitarbeiterInnen. Katharina Willem.
Auch im Silicon Valley gab und gibt es sie, die Black Lives Matter-Proteste. Sie finden statt in der direkten Nachbarschaft der großen amerikanischen Tech-Konzerne wie Facebook, Apple, Google, Twitter, Uber oder Airbnb. Die Tech-Unternehmen blieben von den Protesten selbst auch nicht unberührt, gaben Erklärungen ab, in denen sie Rassismus anprangerten und ihre Solidarität mit Demonstranten zum Ausdruck brachten. Die ungerechte und brutale Behandlung der Schwarzen in unserem Land muss aufhören, schrieb beispielsweise der Warenliefergigant Amazon in einem Tweet. Auf Facebook teilte Mark Zuckerberg einen Beitrag über die Verantwortung zur Bekämpfung von Rassismus und Ungerechtigkeit, kündigte zudem an, 10 Millionen US-Dollar an Organisationen zu spenden, die Rassismus bekämpfen. Die Unternehmen betonen ihre Unterstützung gegen den Rassismus, ihre Firmenkultur drücke das aber nicht aus, sagt Yvonne Hutchinson, die eine Beratungsagentur für Diversität leitet, dem Radiosender NPR. Ich denke, es ist eine Sache, eine Erklärung abzugeben. Es ist eine andere Sache, zu spenden. Es ist eine ganz andere, zu sagen, wie werden wir unser eigenes Haus aufräumen? Was werden wir tun, um sicherzustellen, dass wir nicht Teil des Problems sind? Hutchinson meint damit unter anderem die Zusammensetzung der Angestellten. Bei Google arbeiten nur etwa 5,5% Schwarze, bei Facebook nur 3,8%. People of Color, also Nicht-Weiße und Frauen, sind in den Büros des Silicon Valleys unterrepräsentiert. Und das hat Auswirkungen. Wenn eine Frau mit am Tisch sitzt, sie Finanzen verantwortet, wird sie auch eher andere Frauen fördern. Das meint etwa die demokratische Senatorin Holly Mitchell aus Kalifornien, die sich für das Thema Förderung von Nicht-Weißen und Frauen stark macht. Ihre Argumentation? Die eigene Herkunft fließt auch in die Arbeit mit ein. Divers zusammengesetzte Büros haben somit mehrere Blickwinkel, könnten sich besser in Konsumenten hineinversetzen, die nicht weiß sind beispielsweise. Und dabei geht es nicht etwa darum, wie man Telefone schöner gestaltet. Es geht um Vorurteile bei der Programmierung, zum Beispiel von künstlicher Intelligenz für Gesichtserkennungssoftware. Diese wird zum Beispiel bei der Polizei genutzt, um Gesichter mit gesuchten Straftätern abzugleichen oder nach Verbrechern zu fahnden. Vorurteile, die bei der Programmierung vielleicht unbewusst mit einfließen, können dann sogar gefährlich werden, warnt der Jurist Mohammed Tajar der Bürgerrechtsbewegung ACLU. Die Software ist nicht genau genug. Sie hat Probleme, besonders die Gesichter von Schwarzen oder Frauen zu erkennen. Wir haben selbst Testläufe gemacht und die Software ist einfach nicht akkurat. Vor allem schwarze Frauen würden bei der Gesichtserkennung oft als Männer identifiziert. Weiße Menschen würden dagegen oft erkannt. Die Folge? Schwarze Menschen könnten fälschlicherweise als Verbrecher identifiziert werden. Die Tech-Industrie scheint das Problem zumindest anpacken zu wollen. Google-Chef Sundar Pichai hat sich verpflichtet, die Führungsebene seines Unternehmens in den nächsten 5 Jahren um 30% zu diversifizieren. Facebooks Nummer 2, Sheryl Sandberg, kündigte ebenfalls an, dass man mehr Diversität in die Teams bringen wolle. Und auch der Ferienhausvermittler Airbnb teilte jetzt mit, dass bis Ende nächsten Jahres 20% des Verwaltungsrates und des Führungsteams aus Nicht-Weißen bestehen sollen.
Die Tech-Industrie noch so weiß wie die Oscars. Aber eines muss sich San Francisco nicht vorwerfen lassen und darüber wollen wir jetzt sprechen. Beim Tag auf Weltreise mit ARD-Korrespondent Markus Schuler in San Francisco. Die Politik, die ist nämlich nicht rein weiß. San Francisco hatte einen asiatischstämmigen Bürgermeister und nun, seit 2 Jahren und gerade im Amt bestätigt, eine afroamerikanische Bürgermeisterin, London Breed. Markus Schuler, wie ist sie dahin gekommen?
Ja, Sie haben es gesagt, sie ist erst die zweite Bürgermeisterin San Franciscos, die weibliche Bürgermeisterin San Franciscos und die erste schwarze Bürgermeisterin. Ja, und wie kam sie ins Amt? Sie war vorher leitende Beamtin in der Stadtverwaltung und im Dezember 2018, da ist der Bürgermeister von San Francisco, Ed Lee, überraschend gestorben. Da hat sie einen Monat das Amt kommissarisch geführt und wurde dann offiziell 2018 gewählt. Und im November 2019 hat man sie dann nochmals im Amt bestätigt. Und London Breed, sie kommt aus San Francisco. Sie ist dort in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Ihre Großmutter hat sie erzogen. Die Schwester starb 2006 an einer Überdosis Drogen. Und der Bruder sitzt wegen Totschlags für 44 Jahre im Gefängnis. Also London Breed hat in ihrem Leben, jetzt ist sie 45, schon einiges erlebt.
Und was macht sie richtig? Das macht sie ja offensichtlich, wenn sie jetzt wiedergewählt wurde.
Na, sie ist eine unglaublich kluge Frau. Sie handelt schnell und umsichtig. Sie kennt ihre Stadt, sie kennt ihre Stadtverwaltung. Sie weiß, wie mit dem Polizeidepartement umzuspringen ist. Und sie geht auf die Leute zu und sie packt die Dinge an. Und das konnte man vor allem in der Corona-Pandemie erleben. Darüber werden wir sicherlich noch sprechen. Dort ist sie vorangeschritten, auch innerhalb der USA und war dort sehr aktiv und hat sich von Wissenschaftsseite sehr gut beraten lassen. Und das hat sich bislang ausgezahlt für die Stadt.
Mhm. Darüber werden wir sicher sprechen. Aber angetreten ist sie natürlich mit anderen Problemen, denn vor 2 Jahren war ja Corona noch nicht absehbar. Angetreten ist sie mit Problemen. Also wir müssen uns klar machen, sie lenkt die Geschicke der zweitreichsten Stadt der USA. Und die große Kehrseite dieses Reichtums ist natürlich der knappe und immer teurer werdende Wohnraum in San Francisco. Eine Stadt, die ja schließlich von 3 Seiten von Wasser umgeben ist. Wo leben denn eigentlich die heute systemrelevanten Supermarktverkäufer und Polizistinnen und Krankenpfleger?
Also wenn Sie in San Francisco zu Besuch sind und sich morgens mit dem Auto, mit dem Mietwagen vielleicht auf die Straße begeben und nicht in San Francisco fahren, sondern etwas außerhalb, dann sehen Sie von überall, im Moment wahrscheinlich nicht, aber dann sehen Sie von überall her die ganzen Verkehrsstaus. Denn gerade diese systemrelevanten Jobs, die in der öffentlichen Verwaltung, Leute, die niedrig bezahlte Jobs haben, die pendeln alle von außerhalb nach San Francisco rein, von Livermore, von Stockton, deutlich im Süden aus San Jose, im Silicon Valley und noch weiter südlich. Und die sorgen nicht nur für verstopfte Straßen, sondern diese Leute, die müssen einfach auch pendeln. Oft sind sie 2 bis 3 Stunden am Tag im Auto unterwegs, um eben zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen.
Ich habe eine Zahl gelesen von 97 Stunden pro Jahr, die ein Einwohner von San Francisco im Stau verbringt. Das macht also 4 Tage Stau pro Jahr. Gibt es da nennenswerte Ideen daran, was zu ändern?
Das Verrückte ist, das Silicon Valley liegt vor den Toren San Franciscos. In San Francisco selbst sind viele Hightech-Unternehmen angesiedelt, die sich genau mit diesem Problem befassen. Noch hat keiner die Lösung gefunden, wie man dem Verkehrsstaus Herr werden könnte. Es sind ja auch sogar die Zentralen 2 großer Fahrdienstleister in dieser Stadt beheimatet. Uber und Lyft. Lyft gibt es in Europa nicht. Und die tragen eher noch zu dem Verkehrsinfarkt bei, denn Uber hat die Preise im Taxiwesen deutlich gedrückt, sodass immer mehr Menschen sagen, bis ich mein Auto lange ausgeparkt habe und dann zum Arbeitsplatz gefahren bin, dann bestelle ich mir doch ein Uber. Und dadurch pendeln immer noch mehr Menschen von außerhalb mit ihren Fahrzeugen in die Stadt. Also dem Verkehrsinfarkt ist im Augenblick nicht beizukommen und es gibt auch keine Rezepte.
Was kostet denn eigentlich eine Wohnung in San Francisco?
Das kommt natürlich darauf an, in welchen Stadtteil Sie ziehen. Aber wenn Sie sagen, Sie möchten in einem halbwegs ordentlichen Stadtteil leben, wo nicht unbedingt vor der Türe irgendwelche Drogenhandelsdeals abgeschlossen werden, dann müssen Sie für ein Einzimmer-Apartment um die $3.500, also 3.300 Euro im Monat veranschlagen. Ein Einzimmer-Apartment, das besteht dann meist aus einem Wohn- und Schlafzimmer, Küche, Badezimmer und das ist es dann.
Ja, da muss, wie man so schön sagt, eine alte Frau lange für stricken.
Absolut.
Sie haben es gesagt, also viele ziehen dann nach außerhalb, aber wo bleiben die, die sich das alles überhaupt nicht leisten können?
Also die werden entweder, es gibt hier zwei Modelle. Das eine Modell ist eben, dass es geschützten Wohnraum gibt. Da gibt es eine Mietpreisbindung. Wer das Glück hat, in solch einer Wohnung leben zu können, der ist sicherlich sehr gut gestellt im Augenblick. Und dann werden einfach die Menschen auch verdrängt. Viele können sich die Mieten nicht mehr leisten. Viele sagen, okay, dann ziehen wir eben weg. Es kommt ja in den USA hinzu, dass die Kosten für Immobilien sehr hoch sind, weil man hier sehr hohe Steuern pro Jahr für den Besitz einer Immobilie zahlen muss. Das ist fast sowas wie eine Miete. Man muss also nicht nur eventuell eine Hypothek bedienen, sondern auch eine monatliche Steuer. Und das macht das Leben hier unglaublich teuer. Also für eine Familie, wo beide arbeiten, da muss man schon sehr, sehr gut verdienen, jenseits der 100.000 Euro im Jahr verdienen, um sich überhaupt einen Wohnraum hier leisten zu können. Und kaufen ist hier wirklich ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, und wenn da was schief geht im Finanzierungsplan, dann landet man ganz schnell da, wo 7.500 andere geschätzt auch schon sind, nämlich auf der Straße. So viele Obdachlose wie kaum sonst in vergleichbaren Städten. Der UN-Bericht von 2018 nennt San Francisco in einem Atemzug mit den Slums von Mumbai und Delhi. Das ist doch eigentlich eine Schande.
Das ist eine Schande. Dort versucht die Stadtverwaltung auch etwas dagegen zu unternehmen. Und erst vor einigen Wochen wurde jetzt ein Fonds zur Verfügung gestellt, der es möglich macht, diese Wohnungsknappheit besser zu bekämpfen. Die Proposition C, die war lange unter Verschluss gehalten. Da haben sich die Gerichte mit beschäftigt. 300 Millionen Dollar im Jahr kommen dadurch zustande, indem Unternehmen, die über eine bestimmte Bruttosumme im Jahr Einnahmen haben, die müssen sich daran beteiligen. Aber ob das jetzt so schnell oder auch sogar mittelfristig etwas an der Wohnungsnot ändert, darf bezweifelt werden. Da gibt es ganz viele Faktoren, die eine Rolle hier spielen.
HR2, der Tag auf Weltreise, macht heute Station in San Francisco. Es ist Halbzeit, Zeit vielleicht für eine kleine Stärkung. Auf die Hand, und draußen würden wir wahrscheinlich auch heute kein Problem damit haben, einen Tacro zu bekommen, wie ihn Katharina Wilhelm jetzt ausprobiert.
Natürlich sieht die Bäckerei, aus der Tacro stammt, nicht aus wie eine typische Bäckerei. Sie erinnert eher an ein schickes Loft mit Industrielampen, lauter Musik und es gibt eine große Holztreppe, auf der man die süßen Speisen essen kann. Alles eben sehr hip, genau wie die Kreation, die hier erschaffen wurde. Eine Mischung aus französischem Croissant und mexikanischem Taco, der Tacro.
So we've been working on making excellent croissants and we're like, okay, how can we evolve that product? How can we make that product actually a bit more Californian?
Wir haben an dem perfekten Croissant lange gearbeitet und nach einer Weile haben wir überlegt, wie man das Produkt kalifornischer machen kann, erklärt der Gründer der Bäckerei Vive la Tarte, Arnaud Goethals. Goethals selbst stammt aus Belgien, weiß also, wie ein echtes französisches Croissant schmecken und aussehen sollte. Das typisch kalifornische Element ist der Mix mit der mexikanischen Küche, dem Taco. Der Taco ist eigentlich eher ein herzhaftes Gericht. Rind oder Hühnchen werden zusammen mit Gemüse in eine Mais-Tortilla gegeben und mit Salsa gewürzt. In Kalifornien, wo ein großer Teil der Bevölkerung aus Mexiko stammt, gehört der Taco genauso zur Essenskultur wie der Hamburger. Für den aber eher süßen Croissant-Blätterteig habe man nach alten mexikanischen Rezepten gesucht, die passen, erzählt Arno Goethals.
And we found a really cool recipe, which is about like a slow-cooked pork that cooks for like 20 hours with fresh pineapple in there.
Wir haben etwas mit langsam gekochtem Schweinefleisch gefunden, das mit Ananas serviert wird. Außerdem haben wir eine Füllung, die ausschließlich vegetarisch ist. Das Croissant wird also aufgeschnitten und hinein komme dann eine der drei Füllungen, die hier angeboten werden. Die fluffig-buttrige Mischung mit dem süß-fruchtigen Inhalt kommt bei den Essensliebhabern in San Francisco gut an. So gut, dass der Tacro meist nach 2 Stunden ausverkauft ist. Schlange stehen für hippes Essen, das ist in San Francisco nicht ungewöhnlich. Vor allem Bäckereien mit süßen Köstlichkeiten sind bei den Einheimischen beliebt. Manche, wie die Tartin-Bäckerei, gelangen zu Ruhm, werden exklusiv zum Beispiel von Apple gebucht und sollen angeblich das beste Brot in den USA verkaufen. Und die Fusionsküche, die in Kalifornien vor allem von lateinamerikanischen und asiatischen Einflüssen lebt, gipfelte gerade in der Erfindung des Sushi-Rito, also einer Mischung aus Sushi und Burrito. Arno Goethals, der Erfinder des Tuckros, glaubt, dass genau dieses Hybridessen die typisch kalifornische Mentalität widerspiegelt.
I think hybrid food, I think crazy ideas like these, some are a bit more crazy than others. I think it really definitely reflects kind of like the Californian culture. But I think what's interesting about San Francisco is that when you look at the gold rush.
Interessant ist besonders an San Francisco, dass die Leute früher wegen des Goldrauschs hierher kamen und die Gegend belebten. Heute ist es der Technologierausch. Und mit den Tech-Leuten kommen viele andere Kreative, die sich hier ständig neu erfinden wollen. Alles ist hier möglich. Das benachbarte Silicon Valley, in dem Firmen wie Facebook, Snapchat oder Instagram sitzen, beeinflussen auch die Essenskultur. Viele Restaurants versuchen mittlerweile, Instagram-tauglich zu sein. Denn Essen fotografieren und hochladen ist für viele Instagram-Nutzer ein Muss. Sogenannte Influencer, also quasi professionelle Instagram-Nutzer, sind zudem wichtig für viele Restaurants, um bei der jungen Zielgruppe zu landen.
Social media has changed the way people eat today.
Soziale Medien haben unser Essensverhalten wirklich geändert, sagt auch Willy Eagle, Restaurantbesitzer und Moderator des Food Networks im Fernsehsender ABC. Wer auf Instagram landen will, muss innovativ sein. Das Essen muss interessant aussehen.
Unicorn, the rainbow colors. Some of the food they're putting out on social media is unedible. Nobody can really eat it.
Regenbogenfarben seien besonders in zum Beispiel. Viele Gerichte auf Instagram seien aber gar nicht so essbar, sehen aber toll aus, sodass sie viele Leute teilen würden. Auch Arnaud Goethals Tuckro wird oft auf Instagram hochgeladen. Schließlich sieht er ungewöhnlich aus und genau das begeistert viele Essensliebhaber. Ist der Tuckro also am Ende nur eine Überlebensstrategie, um im Gespräch zu bleiben? Goethals sagt, sie bekämen Likes von überall auf der Welt.
But yeah, there is definitely a lot of excitement around Instagram. I'm always amazed about, you know, how many likes we get and how much reaction we get. I mean, the main criteria is always that you want people to come back and for people to come back, your food needs to be excellent.
Er glaubt aber, dass die Qualität des Produkts dann am Ende wichtiger sei, denn sonst kämen die Leute nicht wieder. Am Ende geht es dann doch um den Geschmack.
Tuckro, Sushi Rito, Markus Schuler in San Francisco. Ist die Küche vor allem ein Mix der Kulturen?
Die ist ein Mix der Kulturen. Sie kriegen hier aber auch wirklich sehr authentische Küche aus Asien natürlich, aus Japan, Sushi zum Beispiel, aus China. Sie kriegen unglaublich tolle Gerichte aus Pakistan, aus Indien und natürlich auch europäische Küche. Hier gibt es sehr gute französische Restaurants aus den verschiedenen Teilen Frankreichs. Also wer hier essen will, der wird in San Francisco mit Sicherheit fündig.
Und Fisch, Fisch, Fisch. Wohin gehen Sie am liebsten?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ein Lieblingsrestaurant, das ist außerhalb von San Francisco in San Jose, Chacha Sushi. Ein unglaublich gutes Restaurant, sehr einfach, aber eines der besten überhaupt, sehr günstig. Und dann in San Francisco selbst habe ich ein pakistanisches Restaurant, wo wir eigentlich relativ häufig hingehen, Curry Leaf in der Columbus Avenue. Das liegt vielleicht auch daran, dass meine Frau Inderin ist und insofern liegt mir die indische Küche und die pakistanische Küche natürlich sehr nahe und das ist eines der besten Restaurants, das auch im Vergleich zu vielen anderen Restaurants in San Francisco auch noch spät abends offen hat.
Und egal, ob hochgelobt oder nicht, die Frage wird aktuell sein, wer die Corona-Krise überlebt. Denn gerade müssen die Restaurants, wenn sie denn nicht draußen Plätze anbieten können, wieder schließen. Das ist ein schwerer Schlag für die Betreiber, oder?
Ja, absolut. Ein Nachbar von mir betreibt ein französisches Restaurant in San Francisco und der war überglücklich. Vor zwei Wochen hat er mir erzählt, Mensch, wir können jetzt wieder aufmachen, auch im Innenraum. Er hat nämlich nur ein kleines Patio inmitten des Restaurants. Das sind 2-3 Tische und den Rest des Restaurants durfte er nicht wieder öffnen und war ganz glücklich, als es hieß, er kann jetzt auch den Rest des Restaurants wieder für die Öffentlichkeit freigeben. Das währte aber nur, ich glaube, 2 oder 3 Tage und dann hat die Stadtverwaltung gesagt, wir müssen alles wieder zurückdrehen, es geht leider nicht. Und jetzt steht er sozusagen vor der Pleite und wird wahrscheinlich sein Restaurant schließen müssen nach über 20 Jahren.
Als wir die Reihe geplant haben, da habe ich gedacht, in San Francisco braucht man nicht unbedingt über Corona zu sprechen. Das ist jetzt anders. Kalifornien galt zwar lange als Musterknabe im Umgang mit der Pandemie, aber gerade hat es New York in der Zahl der Infektionen überholt. Wie konnte es dazu kommen?
Das ist eine gute Frage, die sich viele Menschen hier stellen. San Francisco ist immer noch relativ, steht immer noch relativ gut da, wenn man es mit dem Süden Kaliforniens vergleicht. Es liegt an mehreren Dingen. Zum einen, die Botschaft, die von der Zentralregierung aus Washington kam, war bislang immer die Masken sind nicht so wichtig, der Virus wird von selbst verschwinden. Erst vor 3 Tagen hat US-Präsident Donald Trump einen plötzlich völlig anderen Ton angeschlagen. Das liegt aber auch daran, dass in 3,5 Monaten hier Präsidentschaftswahlen stattfinden. Also viele Menschen haben diese Bedrohung durch das Virus nicht mehr ernst genommen. Das lag an dem schnellen Erfolg, den Kalifornien hatte. Dort konnte man nach 2 Monaten des Lockdowns die Infektionszahlen deutlich senken. Und dann gibt es natürlich auch das Phänomen, das man auch in Italien beobachten konnte, dass viele Familien gerade aus dem lateinamerikanischen Raum in einem großen Familienverbund zusammenleben. Großeltern, Eltern, alle zusammen unter einem Dach. Und das hat gerade im Süden Kaliforniens und in den weniger reichen Regionen die Infektionszahlen in die Höhe getrieben. Also es war ein Mix aus allem. Es war eine Müdigkeit, sich an die soziale Distanzierung zu halten. In Los Angeles hat man frühzeitig, zu früh, wie jetzt die Experten sagen, Restaurants und Bars geöffnet. Es war laissez-faire. Viele junge Leute sind rausgegangen an die Strände und haben sich wenig um die Beschränkungen gekümmert. Also all das zusammengenommen hat jetzt zu einer explosionsartigen Vermehrung des Coronavirus hier in Kalifornien geführt. Und man stand am Anfang ja wirklich sehr gut da.
Bars, Kinos, Museen, Restaurants in geschlossenen Räumen, alles wieder zu. Wie gehen die Menschen damit um jetzt? Wie reagieren die?
Viele merken, wie ernst diese Bedrohung jetzt ist. Es hängt viel auch mit dem Alter der jeweiligen Person zusammen, aber viele realisieren, dass dieses Virus so schnell nicht mehr weggehen wird. Und viele hoffen jetzt darauf, dass eben ein Vakzin, ein Impfstoff gefunden werden kann. Die Menschen realisieren, dass die Botschaften, die von der Zentralregierung in Washington kamen, nicht unbedingt hilfreich sind. Und es macht sich Frust breit, natürlich auch Wut auf den US-Präsidenten. Man ist konsterniert. Und man fragt dann immer, wie konntet ihr in Europa das so gut in den Griff bekommen? Und ich muss dann immer diese Maßnahmen erklären, die man in den mitteleuropäischen Ländern ergriffen hat. Ausgiebig testen, soziale Distanzierung, Masken tragen. Und ich hoffe, dass jetzt dieser neuerliche, sehr starke Anstieg, 12.000 Infektionen allein am gestrigen Tag, Neuinfektionen am gestrigen Tag, dass der jetzt dazu beiträgt, dass die Kalifornier sich wieder zusammenraufen und auf die Werte kommen, die sie im Mai und im Juni erreicht hatten.
Da würde ich jetzt gerne noch mal Facebook, Twitter und Co. ins Spiel bringen. Das sind zwar Akteure, die global im Spiel sind und natürlich überall ihren Einfluss haben, aber eben weil sie genau da beheimatet sind, wo sie wohnen und über die Gegend, über die wir sprechen, San Francisco und Silicon Valley, die beginnen sich zu positionieren. Die löschen Fake News oder wie zuletzt die Konten von QAnon Verschwörungsfantasten sperren. Wird das helfen?
Nein, das wird natürlich nicht helfen. Es ist auch erst ein Anfang und man muss auch genau hinschauen. Diese Unternehmen gehen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und mit unterschiedlicher Vehemenz gegen diese Verschwörungstheorien, gegen Hassbotschaften und Falschmeldungen, gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise, vor. Twitter ist dort sicherlich eine löbliche Ausnahme. Das Unternehmen unternimmt seit einigen Monaten mehr, hat sogar Tweets von US-Präsident Donald Trump gelöscht oder gesperrt oder mit Warnhinweisen versehen. Bei Facebook gibt man sich da zögerlicher. Das liegt auch daran, dass solch eine bessere Regulierung von Inhalten unglaublich kostenintensiv ist. Bei Facebook dachte man immer, das kann man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz lösen. Das funktioniert aber eben nicht. Es braucht den Faktor Mensch, um die feine menschliche Sprache zu erkennen und Dinge zu identifizieren, die eventuell wirklich gewaltverherrlichend sind oder die Dinge verharmlosen oder die Verschwörungstheorien beinhalten. Also bei Facebook muss noch einiges passieren, damit man dort sagen kann, man hat etwas erreicht, und das Unternehmen tut im Moment dort viel zu wenig.
HR2, der Tag auf Weltreise. Heute zu Gast in San Francisco bei Markus Schuler und wir reden gleich noch weiter. Jetzt gerade ist es vielleicht unmöglich, sich einen Neustart in San Francisco vorzustellen, sich wie Marianne am fünften Tag eines San Francisco-Urlaubs zu entscheiden, hier bleibe ich, egal was die Mutter im damals noch teuren Ferngespräch nach Cleveland dazu sagt. Eine der Stadtgeschichten von Armistead Maupin.
Red keinen Unsinn, mein Schatz. Mom, ich rede keinen Unsinn. Es gefällt mir hier. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Marianne, falls da ein Junge seine Finger im... Es gibt keinen Jungen. Ich habe mir das gut überlegt. Sei doch nicht albern, du bist gerade mal 5 Tage da. Mom, ich weiß, was das für dich heißt, aber weißt du, das hat mit dir und Daddy überhaupt nichts zu tun. Ich möchte bloß mein eigenes Leben führen, mit einer eigenen Wohnung und so. Ach, darum geht's. Aber mein Schatz, das ist doch kein Problem. Ehrlich gesagt haben dein Daddy und ich schon mal drüber geredet, dass diese neuen Apartments draußen in Richmond wahrscheinlich genau das Richtige für dich wären. Die vermieten dort viel an junge Leute und es gibt einen Swimmingpool und eine Sauna. Oh, und ich könnte dir solche zauberhaften Vorhänge nähen, wie ich sie Sonny und Vicky zur Hochzeit geschenkt habe und du wärst dort so ungestört, wie du... Du hörst mir nicht zu, Mom. Ich versuche dir beizubringen, dass ich eine erwachsene Frau bin. Na, dann benimm dich wie eine. Du kannst nicht einfach von deiner Familie fortlaufen und von deinen Freunden, um unter lauter Hippies und Massenmördern zu leben. Du sitzt zu viel vor dem Fernseher, Mom. Ja, ja. Und was ist mit dem Horoskop? Wie? Mit diesem Horoskoptypen, diesem Verrückten, diesem Mörder. Mom, das ist der Sternzeichenmörder. Ist doch alles eins. Und was ist mit den Erdbeben? Ich habe diesen Film gesehen, Marianne, und ich bin fast gestorben als Ava Gardner. Mom, würdest du bitte einfach Mr. Lasseter für mich anrufen? Ihre Mutter begann zu weinen. Du kommst bestimmt nie wieder. Mom, bitte. Ich komme wieder, das verspreche ich dir. Aber du bist ja nicht mehr dieselbe. Nein. Hoffentlich nicht.
Marianne, die Protagonistin in den Stadtgeschichten von Armistead Maupin. Binnen kurzem ist sie der Anziehungskraft San Franciscos erlegen. Ein Ort, der heute vor allem Touristen anzieht, das ist ein Felsen von zweifelhafter Berühmtheit, die Gefängnisinsel Alcatraz, die so in allem dem Credo widerspricht, das Bürgermeisterin London Creed für San Francisco formuliert: Wir sind eine Stadt der Brücken, nicht der Mauern. Nach Alcatraz gibt es keine Brücken, dafür jede Menge Mauern, in denen zum Beispiel Al Capone gefangen gehalten wurde. Nicole Markwald hat eine ganz besondere Gruppe von Alcatraz-Besuchern begleitet.
Good morning, Alumni. Welcome back to Alcatraz Island. We're going to have everybody gather on the dock for just a quick minute.
Park Ranger John Cantwell begrüßt enthusiastisch eine Bootsladung Besucher. Es ist eine besondere Gruppe, die sich nun zum letzten Mal auf Alcatraz trifft. Knapp 7000 Touristen kommen in der Sommersaison jeden Tag nach Alcatraz. Doch für diese Männer und Frauen war die Insel zumindest eine Zeit lang das Zuhause. Sie haben hier als Gefängnisaufseher oder Leuchtturmwärter gearbeitet oder sind hier aufgewachsen, weil die Eltern beim berühmten Gefängnis angestellt waren. So war der Vater von Phil Dollison als Gefängniswärter tätig.
Oh, it was a wonderful place to grow up.
Es war wunderbar, hier aufzuwachsen. Ein sicherer Ort. Wir haben keinen Gedanken an die Häftlinge verschwendet. Unsere Väter haben schließlich auf sie aufgepasst. Zur Schule gingen die Kinder in San Francisco. Ihren Schulweg erledigten sie per Fähre. Auch der Vater von Julian Potts Schlimmy bewachte die Insassen. Sie hat Erinnerungsstücke und Fotos dabei.
I've got my dad's personnel file too. It has some great letters in here from wardens.
Darunter eine Liste der Insassen. Auf Blättern nur etwas größer als Spielkarten sind Häftlingsnummer, Name, Verbrechen und Strafe notiert. Zusammengehalten wurde der Stapel von einem Gummi, den der Aufseher beim Rundgang am Handgelenk trug. Seine Nummer, die wird Bill Baker nie vergessen.
1259, yes.
Auch für ihn war Alcatraz ein temporäres Zuhause. Er kam 1957 als 23-Jähriger auf die Insel.
I was in prison, a state prison in Oregon to begin with when I was 18 years old for stealing a car.
Schwerer Diebstahl hatte ihm in Oregon eine Gefängnisstrafe eingebracht. Mehrfache Ausbrüche führten dann dazu, dass er nach Alcatraz verlegt wurde. Hier verzichtete er auf den Versuch.
Ich hatte nur noch 3 Jahre abzusitzen. Ich habe es zwar geliebt, auszubrechen, aber ich wollte nicht sterben.
Von 1934 bis
1963 wurde das Gefängnis betrieben. 36 Männer versuchten den Ausbruch. Entweder sie ertranken, wurden gefasst oder erschossen. 5 Personen sind bis heute verschollen. Alcatraz war speziell, erzählt Baker. In anderen Gefängnissen habe es Kurse gegeben, man konnte sich weiterbilden, hatte Ansprechpartner, beschreibt der mittlerweile 85-Jährige. Hier musste jeder allein zurechtkommen. Auch Andy Ramirez ist mit seiner Frau zum letztmalig stattfindenden ehemaligen Treffen aus Arizona angereist. Zwischen 35 und 80 Kinder lebten zeitweise auf der Insel. Er war eines davon. Mir war das lange peinlich. Auf meiner Geburtsurkunde steht nämlich Alcatraz als Geburtsort. Ich habe lange anderen einfach nur gesagt, dass ich in Kalifornien geboren wurde. Nun sitzt er an einem Vierertisch in einer Zelle. Auf dem langen Flur sind Tische mit Snacks und Getränken aufgebaut. Bei Zimtschnecken und Orangensaft erinnern sich die Besucher an diesen besonderen Lebensabschnitt. Für Bill Baker war Alcatraz nicht die letzte Station. Er verbrachte viele weitere Jahre in Gefängnissen, hauptsächlich wegen Scheckbetrugs. 2011 kam er zuletzt frei. Ein Jahr später veröffentlichte er ein Buch über seine Zeit hier.
Es war kein schönes Leben, aber es war unser Leben. Wir hatten Hoffnungen und Träume, spielten Karten am Wochenende oder ein Ballspiel. Wir haben uns auf Sachen gefreut, kleine Sachen, die vielleicht nicht der Rede wert waren, aber für uns waren sie enorm wichtig.
Auch wenn es das jährlich organisierte Treffen nicht mehr geben wird, will Baker weiter nach Alcatraz kommen. Er kann schließlich jederzeit wieder gehen.
Wir sind mit ARD-Korrespondent Markus Schuler unterwegs in San Francisco, heute beim Tag auf Weltreise in HR2 Kultur. Herr Schuler, ein Besuch von Alcatraz, ist das ein Muss?
Ich würde sagen, nein. Also man muss dort relativ frühzeitig Tickets buchen, schon von Deutschland aus, wenn man es besuchen will und einen Platz auf der Fähre und dann eine Führung bekommen will. Aber ich würde sagen, Alcatraz ist eher entbehrlich.
Dafür aber auf jeden Fall die Golden Gate Bridge. Aber wie denn eigentlich? Drüber fahren oder von irgendwo den schönsten Blick darauf suchen?
Naja, also den schönsten Blick hatten wir ja eingangs, wenn Sie im Golden Gate Park sind, im De Young Museum oben auf dem Turm. Dort sehen Sie ganz hervorragend auf die Golden Gate Bridge. Oder Sie gehen zum Besucherpark und dort haben Sie auch, gibt's mehrere Aussichtspunkte. Aber die Golden Gate Bridge, dort darf man natürlich nicht drüber fahren, sondern man muss sich diese Brücke im besten Sinne erlaufen. Es dauert sicherlich eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis man diese Brücke überquert hat. Aber die meisten Touristen, die machen ja einen großen Fehler, wenn sie zur Golden Gate Bridge gehen. Die denken, ach, in San Francisco ist es schön warm, laufen in kurzen Hosen und T-Shirt zur Golden Gate Bridge, überqueren sie dann und stellen fest, uiuiuiui, wir müssen erstmal ins Besucherzentrum gehen und dann überteuert für 50, 60 Dollar einen Pullover kaufen, damit man diese Brücke überhaupt überqueren kann. Denn dort ist es unglaublich kalt. 12, 13, 14 Grad sind selbst im Hochsommer normal.
Und Stichwort Fog City, es geht auch darum, die richtige Tageszeit abzupassen, eher der Nachmittag, oder?
Eher der späte Nachmittag oder der frühe Morgen, so gegen 10, 11 Uhr, da kann er schon richtig dicken, ordentlichen Nebel haben. Gerade in den Sommermonaten ist die Brücke wirklich eingehüllt oftmals. Ich wollte vor ein paar Wochen zur Golden Gate Bridge rausfahren und fürs Fernsehen Bilder drehen, denn die Golden Gate Bridge hat angefangen zu summen, zu singen, zu wehklagen, nachdem dort ein neues Geländer eingebaut wurde. Und ich hatte Pech. Man konnte keine vernünftigen Fernsehaufnahmen dort machen, weil eben der Nebel dort so dicht war.
In normalen Zeiten kommen 4 Millionen Besucher jährlich nach San Francisco. Kann die Stadt das verkraften?
Ja, hier gibt es unglaublich viele Hotels von unterschiedlicher Güte natürlich. Jetzt im Augenblick, ich war vor ein paar Tagen wieder in den großen am Hafen unten, Fisherman's Wharf, wo die Touristenschwärme sich sonst durchquälen. Dort war bis vor wenigen Wochen alles dicht. Jetzt hat man einzelne Geschäfte wieder öffnen dürfen. Gestern hat wiederum das Ferry Building dann doch wieder dicht machen müssen, nachdem es ein paar Tage offen war. Und dort dort sieht es jetzt einsam und verwaist aus. Die Seehunde sind ganz ohne Zuschauer dort, die sich dort im Hafenbecken tümmeln. Aber ansonsten quälen sich natürlich riesige Touristenmassen jeden Tag, Montag bis Montag, durch diese Region, durch diesen Stadtteil.
Und gibt es da was, wovor Sie ausdrücklich warnen würden? Was vielleicht im Reiseführer steht, aber was es sich wirklich nicht lohnt?
Ich würde dort nicht essen gehen, in keines der Restaurants, keines der Fastfood-Restaurants. A, bezahlt man Touristenpreise, B, ist das Essen eher, erinnert eher an Junkfood, an Fastfood. Also da muss man eben ein paar Schritte in die Stadt laufen und zum Beispiel sich vorher eine App wie Yelp installieren, dort nach den Bewertungen gucken und sich dann dort ein Restaurant herauspicken, wenn man gut essen gehen will. Ansonsten gibt es dort nur Souvenirshops. Fisherman's Wharf ist sicherlich, da muss man einmal vorbeigelaufen sein, einen Blick erhaschen auf die Alcatraz, die Gefängnisinsel. Aber das war es dann auch.
Aber was dürfen wir nicht verpassen in San Francisco?
Verpassen den Golden
Gate Park, klar, das haben wir gehört.
Den Golden Gate Park, den Coit Tower, ja, auch Haight-Ashbury ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Natürlich müssen Sie auch mal mit der Cable Car fahren, die im Moment stillgelegt ist in Corona-Zeiten. Und dann müssen Sie durch die Market Street flanieren, wo sich Tech-Unternehmen abwechseln mit zum Teil sehr heruntergekommenen Bauten, mit tollen Einkaufs-Shopping-Malls und eben diese Atmosphäre, diese Quirligkeit dort aufschnappen.
Und vielleicht auch mal an den Strand, aber nicht ins Wasser.
Also nicht
jedenfalls
ins Wasser,
nur für Hartgesottene.
Nur für Hartgesottene. Ich würde Ihnen den Ocean Beach empfehlen. Es ist unglaublich. Vor allem fahren Sie dort in aller Frühe morgens hin, lassen sich mit dem Taxi dorthin bringen um 5 oder 6 Uhr morgens, wenn alles noch ganz still und ruhig ist. Auf der einen Seite den Pazifischen Ozean, großer, breiter Strand. Und auf der anderen Seite beginnt schlagartig die Stadt. Eine richtig große Stadt und dann haben sie nur quasi diesen Strand dazwischen, Wellen, tolle Gerüche, diesen Pazifischen Ozean. Baden ist, wie gesagt, aufgrund der Temperaturen und der vielen Haie nicht zu empfehlen.
Tja, und vielleicht mit einem Seufzer im Herzen, aber irgendwann heißt es dann für den Besucher, Koffer packen und ab nach Hause. Markus Schuler, vielen Dank für diese schöne Tour durch San Francisco, für Sie in der Vormittagsstunde, für uns am Abend. Auf dass das Leben in dieser schönen Stadt bald wieder erträglicher wird für Sie und für alle Menschen dort. Die vom Schriftsteller Armistead Maupin erfundene Mary Ann, die muss jetzt auch ihren Koffer packen, denn sie wird jetzt von der Touristin zur Einwohnerin und da heißt es erstmal eine Bleibe finden.
Nach dem Telefonat verließ Mary Ann die Bar und spazierte durch den Aquatic Park an die Bay. Dort stand sie einige Zeit im kalten Wind und schaute zum Leuchtfeuer auf Alcatraz hinüber. Sie schwor sich, in nächster Zeit nicht an ihre Mutter zu denken. Als sie wieder im Fisherman's Wharf Holiday Inn war, suchte sie Connie Bradshaws Nummer aus dem Telefonbuch heraus. Connie war Stewardess bei United. Mary Ann hatte sie seit der Highschool nicht mehr gesehen, seit 1968. »Fantastisch«, kreischte Connie. »Wie lang bleibst du?« »So lang, wie es mir gefällt.« »Super! Hast du schon eine Wohnung?« »Nein, ich dachte, ob ich mich vielleicht bei dir einquartieren könnte, bis ich...« »Aber klar, kein Problem!« »Conny, bist du denn solo?« Die Stewardess lachte. »Ist dein Schimmel weiß?« Mary Ann zerrte ihren Rucksack in Connys Wohnung und sank seufzend in einen mit falschem Zebrafell bezogenen Pilotensessel. »Na, dann seid gegrüßt, Sodom und Gomorra.« Conny lachte. »Deine Mutter ist ausgeflippt, was?« »Oh, frag nicht.« »Armes Kind, ich kenne das Gefühl. Als ich meiner Mom gesagt habe, dass ich nach San Francisco gehe, hat sie sich gar nicht mehr eingekriegt mit ihrem Gekeife.«
Geschichten aus der Zeit, als es in den Augen mancher Leute noch unanständig war, nach San Francisco zu ziehen. Von dieser Zeit erzählen die Stadtgeschichten von Armistead Maupin, auf Deutsch erschienen bei Rororo. HR2, der Tag, war heute zu Gast in San Francisco, unterwegs mit Markus Schuler. Morgen führt die Weltreise zum südlichen Nachbarn, nach Mexiko, wieder um 18.05 Uhr in HR2 Kultur und um 22.05 Uhr bei HR Info und natürlich auch als Podcast zu finden. Ich bin Imke Turner. Schönen Dank fürs Zuhören. Tschüss.